Im Pfade, die auf keiner Pergamentkarte auftauchen, die kenne ich auch. Er kicherte. Sollte ich wohl. Meine Füße sind jede Meile 10-mal gelaufen. Diese kleinen Straßen benutzen auch die Geächteten. Und die Höhlen würden gute Verstecke für Gesuchte bieten. Ein Kribbeln des Argwohns brachte Brienne auf die Frage, wie gut Sir Heil diesen Mann eigentlich kannte.
»Es muss ein einsames Leben sein, Septon.«
»Die Sieben sind stets bei mir«, sagte Miribald, »und ich habe meinen treuen Diener und Hund.«
»Hat euer Hund einen Namen?« wollte Podrick Payne wissen.
»Muss er wohl«, antwortete Miribald, »aber er ist nicht mein Hund, er nicht.«
Der Hund bellte und wedelte mit dem Schwanz. Ein riesiges Tier, ein zottliger Zentnerhund mindestens, aber gutmütig.
»Wem gehört er denn?« fragte Podrick weiter.
»Na, sich selbst und den Sieben. Was seinen Namen betrifft, so hat er ihn mir nicht verraten. Deshalb nenne ich ihn Hund.«
»Oh.«
Podrick wusste nicht, was er mit einem Hund namens Hund anfangen sollte. Der Junge grübelte eine Weile und sagte dann,
»Als ich klein war, hatte ich auch einen Hund. Ich habe ihn Held genannt.«
»War er einer?«
»War er was?«
»Ein Held.«
»Nein, aber ein guter Hund, er ist gestorben.«
»Hund beschützt mich auf der Straße, selbst in solch schwierigen Zeiten wie diesen. Weder Wolf noch Geächteter wagt es, mich zu belästigen, wenn Hund neben mir läuft.«
Der Septon runzelte die Stirn.
»Die Wölfe sind in letzter Zeit zu einer wahren Plage geworden. An manchen Orten sollte man lieber einen Baum suchen, um darauf zu schlafen. In all den Jahren zählte das größte Rudel, das ich gesehen habe, kaum ein Dutzend Tiere. Doch das große Rudel, das jetzt am Trident herumstreift, besteht aus Hunderten von Wölfen.«
»Habt ihr sie schon mit eigenen Augen gesehen?« fragte Sir Heil.
»Ach, das ist mir bisher erspart geblieben, die Sieben mögen mir beistehen. Aber ich habe sie des Nachts gehört, und zwar mehr als einmal. So viele Stimmen, da stockt einem das Blut in den Adern. Sogar Hund beginnt dann zu zittern, und Hund hat schon ein Dutzend Wölfe getötet.«
Er kraute den Kopf des Hundes.
»Manche behaupten gar, es handele sich um Dämonen. Das Rudel wird angeblich von einer scheußlichen Wölfin angeführt, einem schleichenden Schatten, grimmig und grau und riesengroß. Man wird euch erzählen, dass sie ganz allein einen Auerochsen erlegt hat, dass keine Falle oder Schlinge sie halten kann, dass sie weder Stahl noch Feuer fürchtet, jeden Wolf tötet, der sie besteigen will, und kein anderes Fleisch als das von Menschen frisst.«
Sir Heilhand lachte.
»Jetzt ist es soweit, Septon. Der arme Podrick macht Augen groß wie Eier.«
»Mach ich gar nicht«,
empörte sich Podrick. Hund bellte. In dieser Nacht schlugen sie ein Lager ohne Feuer in den Dünen auf. Brienne schickte Podrick ans Ufer, um Treibholz zu suchen, doch er kehrte mit leeren Händen und Schlamm verkrustet bis zu den Knien zurück.
»Es ist Abyssee, Milady. Es gibt kein Wasser, nur Watt.«
»Halt dich vom Watt fern, Kind«, riet Septon Miribald. »Das Watt mag Fremde nicht. Wenn du an die falsche Stelle gerätst, öffnet es sich und verschlingt dich.«
»Ist doch nur Schlamm«, widersprach Pott.
»Bis er dir in Mund und Nase läuft, dann ist es der Tod.«
Er lächelte, um seinen Worten den Schrecken zu nehmen.
»Wisch dir den Schlamm ab und nimm eine Scheibe Orange, Junge.«
Der nächste Tag verlief fast gleich. Sie aßen gepökelten Kabeljau und Orangen zum Frühstück und waren unterwegs, ehe die Sonne ganz aufgegangen war. Hinter ihnen lag ein rosafarbener Himmel, vor ihnen ein purpurner. Hund lief voraus, schnüffelte an jedem Büschel Schilf und blieb hier und dort stehen, um eines zu markieren. Er schien die Straße so gut zu kennen wie Miribald. Die Schreie der Seeschwalben gellten durch die Morgenluft, während die Flut kam. Gegen Mittag hielten sie in einem winzigen Dorf, dem ersten überhaupt auf ihrem Weg, wo 8 Pfahlhäuser über einem kleinen Bach aufragten. Die Männer fischten draußen in ihren Lederbooten, Doch die Frauen und die jungen Männer kletterten die Strickleitern herunter und versammelten sich zum Gebet um Septon Meribald. Nach dem Dienst sprach er sie von ihren Sünden frei und ließ ihnen einige Rüben, einen Sack Bohnen und zwei Säcke seiner kostbaren Orangen dar. Als sie wieder auf der Straße unterwegs waren, meinte der Septon:
»Heute Nacht sollten wir eine Wache aufstellen, meine Freunde. Die Dorfbewohner haben erzählt, sie hätten drei Gebrochene durch die Dünen schleichen gesehen, westlich des alten Wachturms.«
»Nur drei?« Zaheil grinste. »Drei sind gar nichts für unsere Fechtsieh. Die werden bestimmt keine bewaffneten Männer angreifen.«
»Solange sie nicht kurz vorm Verhungern sind«, entgegnete der Septon. »In den Marschen gibt es viel zu essen, aber nur für die, die Augen haben, es zu finden. Und diese Männer sind fremd hier, Überlebende aus irgendeiner Schlacht. Wenn sie uns ansprechen, Sir, bitte ich euch, sie mir zu überlassen.«
»Und was werdet ihr mit ihnen anstellen?«
»Ihnen etwas zu essen geben. Sie fragen, ob sie mir ihre Sünden beichten wollen, damit ich sie davon freisprechen kann. Sie einladen, mit uns zur stillen Insel zu kommen.«
»Dann könnt ihr sie genauso gut einladen, uns die Kehle durchzuschneiden, während wir schlafen«, antwortete Heilhand. »Lord Randall kennt eine bessere Art, mit Gebrochenen zu verfahren. Stahl und Hanfseil.«
»Sir, Milady«, fragte Podrick, »sind Gebrochene vogelfreie?«
»Mehr oder weniger«,
erwiderte Brienne. Septon Meribald widersprach.
»Eher weniger als mehr. Ich kenne viele Sorten von Vogelfreien, so viele, wie ich Vogelarten kenne. Ein Uferläufer und ein Seeadler haben beide Flügel, dennoch unterscheiden sie sich. Die Sänger singen gern über gute Männer, die gezwungen sind, sich über das Gesetz hinwegzusetzen, um einen üblen Lord zu bekämpfen. Doch die meisten Geächteten sind eher wie dieser Bluthund als wie der Blitzlord. Sie sind böse Menschen, getrieben von Gier und innerlich zerfressen vom Groll, die die Götter verachten und sich nur um sich selbst kümmern. Gebrochene hingegen verdienen unser Mitleid, auch wenn sie genauso gefährlich sind. Fast alle sind einfache Menschen, die sich nie weiter als eine Meile von dem Haus entfernt haben, in dem sie geboren wurden, bis eines Tages irgendein Lord erschienen ist und sie in den Krieg geführt hat. Mit schlechtem Schuhwerk und schlechter Kleidung marschieren sie unter seinem